Also dieser Gedanke, dass es jetzt Zeit ist für die Einheit, scheint in 2017 eine ganz besondere Bedeutung zu bekommen. In einem Interview 2008 mit dem Journalisten Emil Hakenes verkündigte der jesuitische Professor Edward Kinman, der damals Generalsekretär der niederländischen Bischofskonferenz war, es gibt kaum noch einen Grund, Protestant zu bleiben. Faszinierend. Den Protestantismus betrachtet er als Aktionsgruppe, die vergessen hat, sich aufzulösen. Und eine Gruppe, die nicht erkannt hat, wie wichtig eine globale, sichtbare Führungsperson wie der Papst ist. Und dann dieses sonderliche Zitat. Außerdem äußerte er Zweifel, ob die Reformation nach 2017, ihrem 500. Geburtstag, noch existieren würde. Und sagte, der Protestantismus sollte zur Mutterkirche zurückkommen. Naja, er relativierte seine Aussagen ein bisschen später, aber das ist die jesuitische Meinung. Und da ist kein Zweifel dran. Laut Meldung des Religion News Services soll in 2017 das Kriegsbeil begraben werden. Und sie bringen ein gemeinsames Papier hervor, die Protestanten und die katholische Kirche, die Lutheraner und die katholische Kirche. Und das Papier heißt Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Und was heißt es da? Es habe nicht viel Sinn, jahrhundertalte Konflikte hervorzuwühlen. In dem Dokument anerkennen die zwei Kirchen, dass die Feier im Zeitalter der Ökumene und Globalisierung einen neuen Ansatz erfordere, in dessen Mittelpunkt ein beidseitiges Schulderkenntnis und die Fortschritte im lutherisch-katholischen Dialog der letzten 50 Jahre stehen. Wiederum haben wir hier ein Jubeljahr in diesem Jubeljahr. 500 Jahre, diese Jubeljahre aufeinander und jetzt die 50 Jahre, seitdem diese Ökumene zwischen den Protestanten und den Katholiken geschieht. Also ein Jubeljahr in einem Jubeljahr. Naja, das ist ja wieder eine kabbalistische Wonne. Die Tatsache, dass das Ringen um diese Wahrheit im 16. Jahrhundert zum Verlust der Einheit in der westlichen Christenheit geführt hat, gehört zu den dunklen Kapiteln der Kirchengeschichte. Das ist ja interessant. Ich dachte, dass diese Tatsache gerade das dunkle Mittelalter zu Ende brachte. Wird es nicht in Englisch auch The Dark Ages genannt, die da zu Ende kamen? 2017 müssen wir offen bekennen, dass wir vor Christus schuldig geworden sind, die Einheit der Kirche beschädigt zu haben. Ich glaube, Luther würde sich im Grab umdrehen, wenn er sowas lesen würde. Aus dem Buch Der große Kampf, The Great Controversy, lesen wir dieses sonderliche Zitat. Das Papsttum ist genau das, als was die Prophetie es beschreibt, der Abfall der letzten Zeit. Es gehört zu seiner Politik, immer den Charakter anzunehmen, der am besten seinen Absichten dient. Doch unter den unbeständigen Äußerungen des Chamäleons verbirgt es das beständige Gift der Schlange. Einem Ketzer oder der Ketzerei Verdächtigen müssen wir nicht den Glauben halten, erklärt es. Soll diese Macht, deren Geschichte über 1000 Jahre mit dem Blut der Heiligen geschrieben worden ist, jetzt zur Gemeinde Christi gezählt werden? Also nach dieser Aussage, Rom ändert sich nie. Wie kann der Protestantismus sagen, es gibt keinen Grund mehr für den Protestantismus? Ein weiteres Zitat aus diesem Buch, nicht ohne Grund, wird in protestantistischen Ländern behauptet, der Katholizismus unterscheide sich nicht mehr so stark vom Protestantismus wie früher. Es gab eine Veränderung, allerdings nicht beim Papsttum. Der Katholizismus ist dem heutigen Protestantismus tatsächlich sehr ähnlich, weil der Protestantismus seit den Tagen der Reformation so stark degeneriert ist. In ihrem Streben, von der Welt angesehen zu werden, hat falsche Nächstenliebe die protestantischen Kirchen blind gemacht. Sie glauben, man müsse vor allem Bösen Gutes denken. Und die unvermeidliche Folge ist, dass sie am Ende von allem Guten Böse denken werden. Statt den einst den Heiligen überlieferten Glauben zu verteidigen, entschuldigen sie sich nun sozusagen für ihre lieblose Haltung gegenüber Rom und bitten um Verzeihung für ihren Fanatismus. Es ist absolut notwendig, dass wir dieses Dokument, dieses gemeinsame Dokument durchstudieren, damit wir endgültig verstehen, ist es jetzt Rom, das sich geändert hat, oder ist es der Protestantismus, der sich geändert hat? Ist der Grund für die Reformation erhoben durch eine Änderung in der katholischen Kirche, oder wird die Reformation bestätigt durch die heutige katholische Kirche? Denn die Frage ist eine ungeheure wichtige Frage, denn es dreht sich ja um Erlösung in Christus, oder nicht? Also dieser Artikel kommt von Konflikt zur Gemeinschaft, ausgegeben von dem Lutheranischen Weltbund. Und römisch-katholische Kommission für die Einheit lädt alle Christen ein, diesen Bericht aufgeschlossen, aber auch kritisch zu prüfen auf dem Weg zur vollen, sichtbaren Einheit der Kirche weitergehen. Naja, wir werden ja aufgefordert, es zu studieren. Aufgeschlossen, kritisch. Können wir machen das mal? Wir zitieren: Die Tatsache, dass das Ringen um die Wahrheit im 16. Jahrhundert zum Verlust der Einheit der westlichen Christenheit führte, gehört zu den dunklen Seiten der Kirchengeschichte. Das haben wir ja schon besprochen. Im Jahr 2017 werden wir offen bekennen müssen, dass wir vor Christus schuldig geworden sind, indem wir die Einheit der Kirche beschädigt haben. Wenn Christus aus dem Mittelpunkt des Evangeliums gerissen wurde, wenn Ablass verkündigt wurde, um Würde zu verteilen, dann müssen wir uns fragen, war die Reformation nicht absolut notwendig, um Christus wieder in den Mittelpunkt zu stellen? Oder müssen wir uns entschuldigen, dass wir Christus wieder in den Mittelpunkt gestellt haben und sein Wort wieder als Maßstab zu uns nahmen und glauben an sola fides, durch Gnade und Gnade allein erlöst zu werden. Dieses Gedenkjahr stellt uns vor zwei Herausforderungen: Reinigung und Heilung der Erinnerung und Wiederherstellung der christlichen Einheit. Ja, wenn Rom sich geändert hat, dann wäre das ja vielleicht möglich, aber wenn Rom sich nicht geändert hat, ist das dann möglich? Der folgende Text beschreibt einen Weg vom Konflikt zur Gemeinschaft, einen Weg, auf dem wir das Ziel noch nicht erreicht haben. Gleichwohl hat die Kommission für die Einheit das Wort von Papst Johannes dem 23. ernst genommen. Das, was uns verbindet, ist größer als das, was uns trennt. Was verbindet uns denn? Wenn Christus uns nicht verbindet, was verbindet uns dann? Ist es Maria, die uns verbindet vielleicht? Im Jahr 2017 wird das Jahrhundertgedenken der Reformation zum ersten Mal in einem ökumenischen Zeitalter stattfinden. Dieses Jahr wird auch das 50. Jahr des lutherisch-römisch-katholischen Dialogs sein. Also wieder ein Jubeljahr in einem Jubeljahr. Wieso feiern sie das nicht dieses Jahr? Wieso haben sie nicht jetzt, gerade am 31. Oktober, 2050 diese Feier gefeiert. Nein, sie müssen warten auf das Jubeljahr. Wann da ist eine bestimmte magische Macht in einem Jubeljahr, nach ihrer Ansicht. Lutheraner und Katholiken konnten ihre theologischen Traditionen und Praktiken neu interpretieren. Wer hat neu interpretiert? Die katholische Kirche oder die Protestanten? Wobei sie sich bewusst sind, dass sie sich gegenseitig beeinflusst haben. Deshalb haben sie den Wunsch, das Gedenken im Jahr 2017 gemeinsam zu begehen. Also jetzt soll es eine gemeinsame Feier sein. Das ist eine Einheitsfeier. Seit mehr als 100 Jahren verbreiten sich pfingstlerische und charismatische Bewegungen über die ganze Welt. Diese kraftvollen Bewegungen haben neue Schwerpunkte gesetzt und manche der alten konfessionellen Kontroversen obsolet erscheinen lassen. Das ist ja faszinierend. Ein Erfahrungsgottesdienst nimmt den Platz des wortgerichteten Gottesdienstes? Ist das biblisch? Oder sagt die Bibel, prüfe die Geister? Anhand wessen sollen wir denn die Geister denn prüfen? Ist es nicht anhand Gottes? Das Wort Gottes? Also wenn das Wort nicht die Wahrheit und das Leben unterstützt, wie sollen wir dann wissen, was Wahrheit ist? Aber diese charismatische Bewegung nach diesem Dokument hat diese doktrinalen Gedanken, unnötig gemacht, obsolet. Sie schafft neue Gemeinsamkeit und Gemeinschaften über konfessionelle Grenzen hinweg, die bei der Gestaltung der Reformationsgedenken 2060 eine wichtige Rolle spielen werden. Der Papst hat sie ja alle eingeladen zu dieser Mega-Feier 2017. Was in der Vergangenheit geschehen ist, kann nicht geändert werden, schreiben sie in diesem Dokument. Was jedoch von der Vergangenheit erinnert wird und wie das geschieht, kann sich im Lauf der Zeit tatsächlich verändern. Das ist ja ein hervorragender Satz. Man kann nicht ändern, was geschehen ist, aber wie wir uns daran erinnern, das kann sich ändern. Erinnerung macht die Vergangenheit gegenwärtig. Während die Vergangenheit selbst unveränderlich ist, ist die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart veränderlich. Ich denke, nur ein Jesuit kann sich so einen Satz ausdenken. Mit Blick auf 2017 geht es nicht darum, eine andere Geschichte zu erzählen, sondern darum, diese Geschichte anders zu erzählen. Was ist denn das? Das ist eine ganz neue Umschreibung der Geschichte. Also das Alte sollen wir vergessen. Wir können es nicht ändern, aber so wie wir es erzählen, das können wir ändern. Und wer liest denn sowieso das alte Zeug? Wir können mit dieser neuen Generation machen, was wir wollen. Der Durchbruch in der katholischen Forschung gelang mit der These, dass Luther in sich einen Katholizismus überwand, der nicht voll katholisch war. Also das ist schon mal ein sehr interessanter Ausgangspunkt. Luther hat den Katholizismus nie verstanden und er hatte eine Widerspenstigkeit gegen einen Katholizismus, den er selbst nicht wirklich verstand. Und wenn wir erstmal verstehen, dass Luther den Kern des Katholizismus nicht eigentlich begriff, dann können wir auch besser verstehen, warum er sich gegen diese falsche Vorstellung, die er hatte, auflehnte. Das ist ein sehr interessanter Einschub, den wir hier haben. Die Krise des Katholizismus machte verständlich, dass der religiöse Protest Luthers für viele überzeugend war. Glücklicherweise für die katholische Kirche nicht für alle. Die Dialogpartner sind den Lehren ihrer eigenen Kirchen verpflichtet, die nach ihrer Überzeugung die Wahrheit des Glaubens zum Ausdruck bringen. Also, ihr könnt ruhig bleiben, was ihr wollt. Aber wir müssen es anders präsentieren, so haben sie gerade gesagt. Artikel 33, was jedoch auf der Ebene des Ausdrucks als Gegensatz erscheint, ist in der Sache nicht immer ein Gegensatz. Okay. Also wenn die Lutheraner X geglaubt haben, und das war im Widerspruch zu was die Katholiken geglaubt haben, wenn man das lange genug betrachtet, dann vielleicht ist da kein Widerspruch. Wir müssen vielleicht ein bisschen tiefer diskutieren, bis der Widerspruch dann endgültig verschwindet. Als Luther zu dem Urteil kam, dass es für gewisse Erklärungen Roms eine biblische Begründung nicht gab oder dass sie sogar der biblischen Botschaft widersprachen, begann er den Gedanken zu erwägen, der Papst könnte der Antichrist sein. Mit dieser zugegebenermaßen schockierenden Anklage wollte Luther sagen, dass der Papst Christus nicht erlaubte zu sagen, was Christus sagen wollte, und dass der Papst sich über die Schrift gestellt hatte, anstatt sich ihrer Autorität zu unterwerfen. Der Papst beanspruchte, dass sein Amt mit göttlichem Recht eingesetzt war, während Luther für diesen Anspruch eine biblische Rechtfertigung nicht finden konnte. Das ist ziemlich ehrlich dargestellt, obwohl, naja, verzerrt. Als Antwort darauf hielt Kaiser Karl V. eine besonders merkenswerte Rede, in der er seine Absichten darlegt. Der Kaiser erwähnte, dass er vor einer langen Reihe von Herrschern abstammte, die die Verteidigung des katholischen Glaubens um des Heils der Seelen willen als ihre Pflicht angesehen hätten und dass er dieselbe Pflicht hatte. Und dann sagte der Kaiser argumentierte, dass ein einzelner Bruder sich im Irrtum befinde, wenn seine Auffassung im Widerspruch zur ganzen Christenheit der vergangenen 1000 Jahre stehe. Und es war ja auch tatsächlich so, Martin Luther stand allein vor Worms, hier stehe ich und kann nicht anders, so hilf mir Gott. Ja, es ist so, dass die Mehrheit immer recht hat. Ist es wirklich so? Ja, da müssen ich tausende Lexington-Raucher bestimmt recht haben. Allein durch Gnade. Gemeinsam bekennen Katholiken und Lutheraner allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat, Saving Work Christi. Nicht aufgrund unseres Verdienstes werden wir von Gott angenommen und empfangen, den Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert und uns befähigt und auftut zu guten Werken. Das hört sich ja gut an, wenn man das oberflächlich liest. Aber ist das biblische Heilslehre oder ist das eine Vermischung von Wahrheit und Unwahrheit? Denn das ist so sorgfältig geschrieben, dass ein Protestant glauben müsste, hoho, das hört sich ja recht biblisch an. Aber wenn man die katholische Lehre kennt, dann sieht man, dass hier ein Wurm drin ist. Ein ganz ernster Wurm. Denn allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat, dass die Heilswerke Christi, sind wir gerettet. Das ist nicht biblisch. Das ist katholische Lehre. Das ist nicht protestantische Lehre. Katholische Lehre behauptet, wir werden errettet durch die guten Werke Christi. Der Tod Christi ist Nebensache. Er ist gestorben, aber nicht für dich. Er ist quasi ermordet worden. Mit anderen Worten, Christus ist nicht für dich gestorben, seine guten Werke erlösen dich. Und diese guten Werke kann er verteilen. Aber die biblische Lehre ist, ohne Blut keine Vergebung. Es ist der Tod Christi, der uns rettet. Christus ist für mich gestorben, sodass Gerechtigkeit geschieht. Ich bin total abhängig von dieser Gnadengabe Christi, sein Tod. Die Bibel sagt, der Priester ist in das Heiligtum gegangen, nie ohne Blut. Und genau so ist Christus in das Heiligtum im Himmel aufgefahren, nicht ohne Blut. Es ist sein Blut, das mich rettet und nicht die Werke. Das ist eine werksorientierte Heiligung oder Rettung. Und dann natürlich die Heilslehre der katholischen Kirche sagt auch, dass Heiligung Werte dem Menschen zueignet. Er gewinnt an Wert. Wir sind nur heilig nach biblischer Lehre in Christus. Also beides, die Rechtfertigung und die Heiligung, sind Geschenke Gottes nach der Bibel, dass der Mensch sich nicht rühmen soll. Also das sind katholische Lehren, die hier eingefügt sind. Luther verstand das Sakrament des Herrenmahls als Testamentum, als Verheißung eines Menschen, der dabei ist zu sterben, wie sich das von der lateinischen Form der Einsetzungsworte her ergibt. Zuerst verstand Luther die Verheißung Christi, Testamentum, als Zusage der Gnade und Vergebung der Sünde. Die Debatte mit Zwingli veranlasste ihn noch stärker, seinen Glauben zu betonen, dass Christus sich selbst gibt, nämlich sein Leib und sein Blut, die wirklich gegenwärtig sind. Der Glaube macht Christus nicht gegenwärtig. Also das ist wieder sonderlich. Und es ist auch wahr in einem Sinne, dass Martin Luther am Anfang der Reformation sich noch an die Messe klammerte. Er war ja ein Katholik. Er war ein römisch-katholischer Priester und die Messe war für ihn das Herz und die Seele seines Katholizismus. Und es war sehr schwierig für ihn, um zu verstehen, dass es nur ein Symbol war. Und somit hatte er erst Zwischenstadiums entwickelt von Konsubstantion anstatt Transubstantion, wo da noch eine Gegenwärtigkeit war. Und sie berufen sich auf diese Frühzeit Martin Luthers, um zu sagen, naja, wir sind uns ja nicht so unähnlich in dieser Hinsicht. Die wahre Präsenz Christi in der Hostie. Das vierte Laterankonzil von 1215 gebrauchte dafür das Verb transsubstantiare. Mit anderen Worten, die Substanz wird geändert in den wirklichen Leib und Blut Christi, aber es bleibt immer noch Brot. Und Luther selbst betonte die Realpräsenz Christi im Sakrament nachdrücklich, so wird hier behauptet. Und das ist auch wahr, das war seine Frühansicht, aber wir werden ja sehen, dass die Ansicht wuchs mit der Zeit und das wird hier nicht repräsentiert. Die Frage der Wirklichkeit der Gegenwart Christi im Herrenmahl ist zwischen Katholiken und Lutheranen nicht kontrovers. Das ist ja sonderlich. Nicht kontrovers? Der lutherisch-katholische Dialog über die Eucharistie konnte feststellen, die lutherische Tradition bejaht mit der katholischen Tradition, dass die konsekrierten Elemente nicht schlechthin Brot und Wein bleiben, sondern Kraft des schöpferischen Wortes als Leib und Blut Christi geschenkt werden. Meine Güte, das ist ja sonderlich. Wenn ich zurückdenke an die protestantische Zeit, wo die Protestanten ihre Lehren verbreiteten. Und ich denke da an einen John Rogers. John Rogers war der Mann, der bei Tyndall übernahm, als sie Tyndall ermordeten und verbrannten, weil er es wagte, die Bibel ins Englische zu übersetzen. Und weil er das Werk nicht vollenden konnte, Naja, hat der John Rogers weiter die Bibel übersetzt, damit die Menschen heute das Wort in Muttersprache lesen können. Aber sie haben ihn auch verhaftet und sie haben ihn auch auf den Brandstapel gestellt. Und da sollte er verbrannt werden, aber man hat ihm einen Ausweg geboten. Man hat zu ihm gesagt, wenn du leugnest, dass das Brot nur ein Symbol ist, sondern wirklich glaubst, wie die katholische Kirche, dass es Transsubstanz wird, dass es der Leib Christi wird, dann kannst du jetzt herunterklettern und du brauchst nicht sterben. Und was hat John Rogers gesagt? John Rogers hat gesagt, ich sterbe lieber. Aber in diesem Dokument sagen sie, da ist keine Kontroverse zwischen den Lutheranern und den Katholiken mit Bezug auf Transsubstantianz. Das ist ja sonderlich. Das ist ja sonderlich. Die gemeinsame Verständnis der Realpräsenz. Lutheraner und Katholiken können miteinander die reale Gegenwart Jesu Christi im Herrenmahl betonen. Im Sakrament des Abendmahls ist Jesu Christus wahrer Gott und wahrer Mensch voll und ganz mit seinem Leib und seinem Blut unter dem Zeichen von Brot und Wein gegenwärtig. Und das können Lutheraner und Katholiken gemeinsam betonen. Das ist eine Leugnung der Reformation. Das ist ein totaler Zurückgang zum Katholizismus. Also Rom hat sich nicht geändert. Protestantismus hat sich geändert. Denn die Bibel sagt ganz eindeutig, durch ein Opfer ist für alle Zeit vollbracht. Jesus hat das perfekte Opfer gebracht. Aber Katholizismus lehrt, dass jede Messe ein Opfer ist, das das Opfer am Kreuz wiederholt. Diese gemeinsame Feststellung bejaht alle wesentlichen Elemente des Glaubens an die eucharistische Gegenwart Jesu Christi, ohne die Begriffssprache der Transsubstantion zu übernehmen. Also wie lösen Sie das Problem? Man lässt einfach das Wort weg, Transsubstantion, aber nicht den Begriff. Verbunden mit der Frage der Realpräsenz in ihrem theologischen Verständnis ist die Frage nach der Dauer dieser Gegenwart. Jetzt als Protestant müsste ich jetzt die Motten bekommen. Verbunden mit der Frage der Realpräsenz in ihrem theologischen Verständnis ist die Frage nach der Dauer dieser Gegenwart. Also jetzt wird nicht mehr diskutiert, ist das jetzt die wirkliche Gegenwart Christi in diesem Brot, sondern wie lange bleibt er jetzt in diesem Brot? Kann ich also dieses Brot dahinstellen und sagen, dieses Brot ist Christus, also fall auf die Knie und verehre es? Oder verschwindet die Realpräsenz irgendwo? Kann man sich vorstellen, dass denkende Menschen über so einen Unsinn diskutieren? Aber, kommen wir lesen weiter. Damit auch nach der Anbetung Christi, als des im Sakrament auch nach der Feier gegenwärtigen. Ja, das ist ja ganz sonderlich. Also, wie weit geht dieser Gedanke? Nämlich im Katholizismus wird die Hostie angehoben und sie wird verehrt. Sie wird ja auch bei Wallfahrten vorhergetragen und angehoben und verehrt, weil sie der Leib Christi ist, die wahre Präsenz, die Gegenwart. Aber sie ist doch nur ein Symbol nach Bibel. Denn Christus ist ein für alle Mal geopfert. Also diese Praxis, was passiert denn damit? Sie gleichwohl nicht nur auf den Augenblick des Empfangens beschränkt ist und dass sie ebenso nicht vom Glauben des Empfangenden abhängt. Also Martin Luther hat immer behauptet, dass das Sakrament nichts bedeutet, wenn da kein Glaube ist. Man muss glauben, Und jetzt, naja, der Glaube ist nicht notwendig, denn es ist eine Realpräsenz. Das ist eine totale Übergabe an den Katholizismus. Mit Bezug auf das Problem, das für die Reformatoren von größter Bedeutung war, das eucharistische Opfer. Jetzt haben wir ein Mega-Problem. Denn die katholische Kirche behauptet ja, dass die Messe ein Opfer ist. Darum ist da in einer katholischen Kirche ein Altar. Eine katholische Kirche ist keine Kirche, ist keine Gemeindezusammenkommen. Es ist ein Tempel, es ist ein Altar. Und es ist ein Todeskult, denn in diesem Altar muss da immer eine Reliquie sein, damit die Kraft dieser Reliquie zu dem Opfer beiträgt. Die Protestanten haben diese Altäre aus ihren Kirchen rausgeschmissen. Und in England war die frühe protestantische Kirche rein. Da war kein Altar in einer protestantischen Kirche. Es ist erst mit der Oxford-Bewegung, wo Kardinal Newman, der vorher natürlich Anglikaner war, aber weil er das Volk zurückführte in den Katholizismus, überging zum Katholizismus und Kardinal wurde als Belohnung. Der hat das wieder zurückgebracht. Und somit kamen die Altäre wieder in die protestantische Gemeinde hinein. Wollen wir jetzt, dass die Lutheraner wieder ein Opfer bringen und dadurch Christi für ewig leugnen? Das sind ernste Dinge. Wie weit wollt ihr euch verbiegen? Protestanten, ich mache einen Aufruf. Kommt zurück zur Wahrheit. Da sind wesentliche Unterschiede zwischen Katholizismus und diesem heidnischen Kultus des Opfers und Protestantismus. Komm, wir schauen mal den Unterschied zwischen dem, was Martin Luther am Anfang glaubte und was Katholizismus glaubt. Also Katholizismus steht für Transsubstantion. Nach diesem Dokument werden wir das so glauben, aber wir werden nicht das Wort gebrauchen. Also was ist der Unterschied zwischen Transsubstantion und Konsubstantion? Das Wort Transsubstantion kommt vom Lateinischen trans, hinüber, und substantia, Substanz. In römisch-katholischer Theologie bezeichnet es die Vorstellung, dass während der Messezeremonie Brot und Wein in ihrer Substanz in das Fleisch und Blut Christi verwandelt werden, obgleich sie äußerlich unverändert aussehen. Diese Lehre hat nach diesem Zitat von Christian Currier keine biblische Basis. Spuren dieses Dogmas finden sich in nachapostolischen Schriften und das Konzept wurde Anfang des 9. Jahrhunderts mit Nachdruck verteidigt. Also das ist rein katholische Lehre und nach diesem protestantischen Dokument ist es nicht biblisch. Aber das gemeinsame Dokument sagt, die katholische Kirche und die lutheranische Kirche sind sich einig, was dies betrifft. Was ist Konsubstantion? Konsubstantion bezieht sich auf die Regel, auf das lutherische Konzept vom Abendmahl, obwohl einige moderne lutherische Theologen den Begriff aufgrund seiner Zweideutigkeit ablehnen. Allgemein wird der Begriff aber mit Luther in Verbindung gebracht. Man glaubt, im Abendmahl würden Leib und Blut Christi sowie Brot und Wein als Einheit koexistieren. Luther veranschaulichte es mit dem Eisen, das ins Feuer gehalten wird, sodass Feuer und Eisen in dem feuerrot glühenden Eisen vereint sind, aber jeweils unverändert weiter existieren. Aber was sie nicht sagen, ist, dass dieser Gedanke der Konsubstantion nur ein früher Gedanke bei Martin Luther war. Er wuchs in seinem Christentum. Die meisten Christen haben Transsubstantiation und Konsubstantiation abgelehnt. Martin Luther war verbunden mit der Messe im Anfang, aber er hat es aufgegeben. Und das ist der springende Punkt, der in diesem Dokument nicht aufgezeichnet wird. In dem Buch Tischreden, Table Talk, schreibt Henry Bell zur Entscheidung des Unterhauses der Tischreden auf Englisch zu veröffentlichen. Das Buch hat ja eine ganz sonderliche Geschichte, wie es überhaupt ins Englische übersetzt wurde. Das müsste man mal lesen in dem Vorwort dieses Buches. Faszinierende Geschichte. Das Interessante ist, dass das superprotestantische Parlament damals von England Luthers Schriften nicht eigentlich veröffentlichen wollte. Der Grund? Luther glaubte an Konsubstantiation und sie glaubten es nicht. Es ist ja faszinierend, dass sie heute an Transsubstantiation wieder glauben. Zeigt mal, wie das Rad sich dreht. Aber das so nebenbei. Aber als sie dieses Buch lasen, wo Martin Luther in seinen Tischreden sagt, wie und was er jetzt glaubt, da haben sie sich geändert und gesagt, ja, das Buch können wir veröffentlichen. Darauf erstatteten sie Bericht, datiert auf den 10. November 1646, dass sie es für ein exzellentes geistliches Werk erachteten, das englische Parlament. Des Lichtes und der Veröffentlichung wert, besonders weil Luther in besagten Ausführungen seine frühere Meinung über die Konsubstantiation im Sakrament widerrief. Darauf gab das Unterhaus am 24. Februar 1646 Anweisungen zum Druck. Also hier steht ganz eindeutig, dass das englische Parlament die Doktrinen Luthers hier überprüfte und aufgrund der Tatsache, dass Martin Luther diesen Gedanken widerrief, das Buch druckte. Aber das kommt nicht zum Vorschein in dem gemeinsamen Dokument. Da pochen sie auf eine alte Ideologie. Was schreibt denn der Martin Luther? Und was schreibt er über diese sogenannte Verehrung dieser Hostie, die nach dem jetzigen Dokument kein Problem ist zwischen Katholizismus und Lutheraner? Also soll man auch die Worte lassen bleiben und vom Sakrament reden, in suis terminis, in ihren Begriffen reden. Und dieses Tut soll nicht heißen, dieses opfert. Also Martin Luther sagt ganz eindeutig, die Messe ist kein Opfer. Sie ist kein Opfer. Dies führt zu Streit und Zank über die greuliche Abgötterei, das Sakrament hochzuheben, um es den Leuten zu zeigen, was keine Billigung der Väter hat und nur eingeführt wurde, die Irrtümer bezüglich seiner Anbetung zu befestigen, als würden Brot und Wein ihre Substanz verlieren und bloß Form, Geschmack, Geruch behalten. Also Martin Luther ganz eindeutig sagt, dass das Anheben der Hostie, die Verehrung der Hostie, eine greuliche Abgötterei des Sakramentes ist. Naja, wie kommen sie denn dazu, um dann zu behaupten, dass die Lutheraner überhaupt kein Problem haben mit dieser Existenz Christi und dass es weitergehend verehrt werden kann? Lutheraner, ich mache einen Aufruf. Kommt zurück zur Bibel. Auf welchem Weg befindet ihr euch? Auf welchem Weg? Hier ist die Messe vor einem Altar. Und naja, okkulter als dies kann es ja nicht vorgehen. Das ist ein Götzensymbol. Das ist nicht die wahre Lehre von Christi Tod, wo das Brot und der Wein eine Erinnerung sind an das große Opfer, das einmalige Opfer, das er für uns gebracht hat. Dieser Altar steht auch erhöht. Und wie alle Altäre in der katholischen Kirche sind sie nicht nach biblischem Prinzip gebaut, sondern nach heidnischem Prinzip. Und die meisten Kathedralen stehen ja an den alten Heidenstellen und sind genau eine Verehrung der alten heidnischen Götter, wie es damals war. Und dann noch Leichenteile in diesen Altären, damit dieser Todeskult überhaupt existieren konnte. Aber im Alten Testament, in dem Tempel, wo es Opfer gab, durfte nichts, keine Leiche je in der Gegenwart sein. Man durfte nicht erst teilnehmen an diesem Tempeldienst, wenn man irgendwann mit einer Leiche in der letzten Woche etwas zu tun hatte. Ganz, ganz deutlich hat Gott einen Unterschied gemacht zwischen diesem Heidendienst und der Wahrheit. 2. Mose 20, Vers 26. Du sollst auch nicht auf Stufen zu einem Altar hinaufsteigen, damit deine Blöße nicht aufgedeckt wird vor ihm. Aber diese katholischen Altäre stehen alle auf Stufen. Kapitel 27, Vers 6. Aus ganzen Steinen sollst du einen Altar des Herrn, deines Gottes, bauen und du sollst darauf dem Herrn, deinen Gott, Brandopfer opfern. Und Jesaja 65, Vers 3 sagt, es ist ein Volk, das mich beständig in Angesicht beleidigt, indem es in den Gärten opfert und auf Ziegelsteinen räuchert. Also hier ist ein typischer Altar, so wie er nicht gebaut werden durfte. Einer mit gehauenen Steinen oder Ziegelsteinen gebaut oder anders gebaut, als Gott hervorgesagt hat. Und hier in der Mitte ist ein ursprünglicher, normaler Altar, gebaut aus ungehauenen Steinen. Denn die Steine stehen für den Charakter Gottes. Der durfte nicht gehauen werden, denn der Charakter Christi ist perfekt. Der braucht nicht geschliffen werden. Er war ja ohne Sünde. Aber die Steine, die in den Tempel eingebaut wurden, die wurden sorgfältig gehauen und vorbereitet, um dann in den Tempel eingebaut werden. Und Petrus sagt, ihr seid diese heiligen Steine, die in den Tempel eingebaut werden. Und wir müssen in der Steingrube der Welt gehauen und geschlagen werden, damit unsere Charaktere das Ebenbild Christi repräsentieren können. Aber diese Altäre, die Christus repräsentieren, waren aus ungehauenen Steinen. Also Katholizismus folgt den heidnischen Weg. Und das Anheben der Hostie, eine greuliche Abgötterei, sagt Martin Luther. Denn das ist heidnischer Götzendienst. Es wird immer so viel behauptet, dass der Papst so demütig ist, weil er wäscht die Füße von den armen Leuten und den kranken Leuten. Und das wird immer dargestellt als das große Symbol der Demut. Die Fußwaschung war immer Teil des Abendmahls gewesen. Und ich möchte einen Aufruf machen, dass wir den biblischen Weg gehen. Denn der Herr sagt, so oft ihr dies tut, müsst ihr einander die Füße waschen. Johannes 13, Vers 13. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Das ist ein Auftrag. Es ist ein Auftrag Gottes. Wir sollten zurückkehren zu dem biblischen Weg. Vers 15 sagt, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt wie ich und an euch gehandelt habe. Und dann kommen die Medien und zeigen dem Papst, die vorigen auch, und Papst Franziskus, wie er die Füße wäscht von denjenigen, die er besucht. Und das soll Demut sein? Das ist Arroganz. Das ist Arroganz, denn die Bibel sagt ganz eindeutig, dass ihr einander die Füße wäscht. Wir sind alle Sünder und kein Priester ist mehr erhoben als ein normales Mitglied. Wir sind alle Sünder. Wir müssen einander die Füße waschen. Also wenn ein Prediger kommt und sagt, ich wasche euch heute die Füße, das ist nicht Demut, das ist Hochmut. Wenn er sagt, wir sind alle Sünder, komm, wir waschen einander die Füße, dann ist es Demut. Aber in diesem Sinne, er lässt sich ja nicht die Füße waschen. Dann nimmt er also den Platz Christi. Und das ist Antichristus, an der Stelle Jesus Christus. Also alles, was er tut, wird so verdreht, dass die Menschheit denkt, das ist Demut, wo es eigentlich Hochmut ist. Also haben wir jetzt gesehen in diesem Dokument, dass mit Bezug auf die Eucharistie und mit Bezug auf die Sicht der Reformation gegenüber dem Katholizismus, der Katholizismus sich überhaupt gar nicht geändert hat, sondern dass die evangelische Kirche immer mehr und mehr in die Richtung Rom sich bewegte und damit die biblischen Glaubenspunkte aufgegeben hat. Und wir müssen wieder zurückkehren. Aber das Dokument ist nicht zu Ende. Wir werden im nächsten Teil weitersehen, wie schlimm es eigentlich ist. Möge Gott uns helfen, um bei der Bibel und der Bibel alleine zu bleiben.